In Verbindung sein, der Podcast für alle, die mit Kindern in Kontakt sind und neue Impulse zu verschiedenen Themen suchen. Mein Name ist Nora Merkle, ich bin Eltern- und Familienberaterin, Erzieherin und Mama von 2 Kindern. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die uns teilhaben lassen an ihrem Wissen und ihrer Erfahrung im Zusammenleben mit Kindern. Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute bei mir zu Gast ist Annika Rötters. Sie ist Diplompsychologin, Gesprächstherapeutin und zertifizierte Resilienztrainerin. Und genau darüber, also über Resilienz, spreche ich heute mit ihr. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Annika. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Nora. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, also Resilienz klingt ja erstmal nach einem relativ schwierigen Wort, finde ich. Wollen wir erstmal klären, was bedeutet denn Resilienz eigentlich?
Sehr gerne. Also der Begriff kommt aus dem Lateinischen, von resiliere, zurückspringen, abprallen und meint mentale Widerstandskraft. Aber wenn wir bei dieser Übersetzung sind, dann wird der Begriff meiner Erfahrung nach oft falsch verstanden, nämlich im Sinne von, naja, dann kann mir halt nichts passieren, dann perlt irgendwie alles an mir ab. Mhm. Ich glaube aber, Resilienz ist was, was viel, viel tiefer geht. Also es geht gar nicht darum, dass nicht im Leben auch mal schlimme Dinge passieren können, die uns vielleicht auch mal umwerfen. Es geht bei der Resilienz, so wie ich sie verstehe, mehr darum, ja, was uns dabei hilft, uns wieder aufzurichten, wieder zurückzukommen, ja, quasi wieder aufzustehen. Und nicht im Sinne von abprallen, sondern im Sinne von wieder zurückfinden. Wie so eine Blume, ne, die mal die Blätter hängen lässt, weil es zu heiß war. Und dann bekommt sie Wasser und die Nacht kommt, es wird kühler und sie richtet sich wieder auf und wächst danach weiter.
Mhm. Sie kann sich also wieder erholen. Das ist spannend, was du erzählst. Ich beschäftige mich ja viel auch mit Trauma. Und da ist es ja auch spannend zu sehen, dass gar nicht das, was einem Menschen passiert, das Trauma ist, sondern nachher der Umgang damit und das Umfeld, was einen entweder auffängt oder begleitet, also dass da jemand ist, der mit dabei ist.
Ja, ich glaube, das ist so ein Punkt, der wird auch ganz oft missverstanden, nämlich im Sinne von, ne, die Verantwortung für die Verarbeitung des Traumas liegt bei den Menschen, die es erlebt haben. Mhm. Ich mag, es gibt da so eine Geschichte, die ich total gerne mag, von einer Frau, die geht spazieren an einem See und es kommt eine Gruppe von jungen Menschen und irgendjemand schubst sie in den See rein. Und das ist ein Ereignis, da kann sie nichts für. Ne? Sie kann nichts dafür, dass sie jetzt im Wasser ist. Mhm. Und gleichzeitig liegt es in ihrer Verantwortung, jetzt eine Entscheidung zu treffen, zu schwimmen. Ne? Mhm. Oder eben auch nicht. Ne? Aber diese Verantwortung, die sie für sich selber jetzt übernehmen muss, um da rauszukommen, hat nichts damit zu tun, dass sie selbst schuld ist an ihrer Situation oder dass sie gar die Verantwortung dafür trägt, dass sie in diese Situation geraten ist. Mhm. Ne? Und trotzdem darf sie die Verantwortung für sich selbst jetzt übernehmen.
Also hat Resilienz eigentlich auch viel mit Verantwortung zu tun?
Ja, mit Verantwortung und Erkennen von Verantwortungsbereichen. Ne? Was kann ich überhaupt verändern? Ne? Wie kann ich meine eigenen Gedanken, meine eigenen Gefühle und mein eigenes Verhalten beeinflussen? Mhm. Beziehungsweise was kann ich alles nicht beeinflussen? Ne? Und da auch nicht kämpfen gegen das, was ich nicht verändern kann, sondern prüfen, wo mein Verantwortungsbereich beginnt und wo er aufhört.
Ja, ich muss gerade schmunzeln, weil das ist ganz, also aus meiner Sicht eine der wichtigsten Aufgaben. Also Eltern, die zu mir in die Beratung kommen, da schauen wir immer erstmal, ich nenne es immer die Stellschrauben. Ja? Also was sind die Schrauben, an denen wir überhaupt drehen können und an welchen eigentlich nicht? Und dann stellen wir ganz schnell fest, dass oft der Fokus darauf liegt, was wir nicht verändern können. Und wir hatten gerade schon im Vorfeld kurz geplaudert und da ging es eigentlich auch wieder darum, zu schauen, was verändert sich denn, wenn wir es annehmen? Wenn wir einfach nur schauen, was ist denn, es betrachten und dann schauen, wie können wir jetzt damit umgehen? Das ist ja eigentlich auch schon Resilienz, oder?
Auf jeden Fall. Es gibt in der Resilienz eine Säule, einen Bereich, der ganz viel, ja, der Akzeptanz genannt wird in manchen Modellen. Mhm. Und es gibt da einen sehr schönen Satz aus der radikalen Akzeptanz. Ja. Und der ist auch tatsächlich sehr radikal. Ne? Der, also schön, sage ich jetzt, weil ich finde, er trifft den Kern, nicht weil der sich schön anfühlt, der kann sich sehr unangenehm anfühlen. Aber der sagt, die Situation ist so, wie sie ist, weil sie nicht anders sein kann, sonst wäre sie anders.
Ja, sehr gut. Also den kann man sich auch gerne mal rausschreiben und irgendwo aufhängen und vielleicht draufschauen in den Situationen, wo man das Gefühl hat, ja, es geht eigentlich gar nichts mehr und alles ist blöd und wir können nichts verändern. Sehr schöner Satz. Den kannte ich so noch nicht. Also ich kenne dieses Konzept von der radikalen Akzeptanz, aber der Satz ist nochmal sehr prägnant.
Ja, und der fühlt sich nicht unbedingt gut an, ne? Aber er hilft uns oder er kann dabei hilfreich sein, den Fokus auf das zu legen, was ich überhaupt verändern kann und eben auch ganz bewusst zu gucken, die Dinge, an denen ich jetzt gerade nichts verändern kann, in die, ja, stecke ich jetzt auch keine Energie in dem Versuch, das jetzt irgendwie noch zu verändern.
Mhm. Ja, und da fällt mir gerade auch noch dazu ein, dass, weil du sagst, da ist nicht so angenehm, dieser Satz. Das fühlt sich ja für viele erstmal nicht angenehm an, ne? Verantwortung übernehmen zu müssen, in Anführungsstrichen jetzt mal. Es ist ja immer leichter, so die Wunderpille zu schlucken, sage ich mal, anstatt wirklich selber in die Verantwortung zu gehen.
Ja, und dass Verantwortung übernehmen halt auch wirklich heißen kann, zu sagen, ich akzeptiere diese Situation jetzt für den Moment, so wie sie ist, damit ich überhaupt erkennen kann, wo ich was verändern kann, um dann in die Veränderung zu gehen. Eine Jung hat mal gesagt, wir können etwas erst dann verändern, wenn wir es akzeptiert haben. Und diese Grenze zur Resignation, das ist das, was sich erstmal unangenehm anfühlen kann. Dieser Punkt, wenn ich das jetzt akzeptiere, resigniere ich dann nicht, ne? Gehe ich dann nicht in die absolute Passivität. Und es gibt einen ganz, ganz wichtigen Unterschied, weil Resignation ist passiv und Akzeptanz ist eine aktive Entscheidung, zu sagen, ich nehme einen Schritt zurück, ich gucke mir das jetzt erstmal so an, wie es ist, um im nächsten Schritt dann zu gucken, okay, was kann ich verändern, wo kann ich Energie reinstecken, aber auch, wo stecke ich jetzt keine Energie mehr rein.
Ja, und dann kommt man auch aus dieser Opferhaltung heraus, ne?
Ja, spannend, dass du es gerade sagst. Mir fällt da gerade ein Satz ein, den ich auch in einem Podcast-Gespräch mal von meinem Gegenüber gehört habe. Da ging es ums Thema Akzeptieren von schweren Erkrankungen, Krankheiten, Diagnosen bei sich selbst, aber auch bei den eigenen Kindern. Mhm. Und das war auch eine Mutter, deren Kind eine schwere Krebserkrankung durchgemacht hat. Mhm. Und die sagte, ganz zentral ist für sie irgendwann der Satz geworden, akzeptiere die Diagnose, nicht die Prognose.
Mhm.
Also den Teil, die Diagnose, den Krebs, nicht dagegen wehren, dass diese Diagnose jetzt da ist, aber diese Prognose, ne? Das Kind hat eine Überlebenschance von so und so viel Prozent. Die gesagt, nee, die Prognose, die lassen wir da stehen. Wir tun alles dafür, dass die Prognose meines Kindes besser ausfällt.
Mhm. Mhm. Super schön. Super gutes Beispiel, auch wenn es ein trauriger Anlass ist. Aber es verdeutlicht es natürlich dadurch auch nochmal sehr klar.
Ja.
Also was würdest du denn dann sagen? Wir haben jetzt schon ganz viel eigentlich über Resilienz gesprochen. Fass nochmal so an Beispielen zusammen. Woran erkennen wir denn resiliente Menschen?
Also da gibt es tatsächlich verschiedene Studien auch zu, die sagen, resiliente Menschen sind glücklicher oder geben zumindest an, sich glücklicher zu fühlen.
Mhm.
Erholen sich schneller von Rückschlägen, also erleben auch Rückschläge, aber können schneller wieder zurück in einen Alltag finden.
Mhm.
Ja, dann sprechen wir oft von einem funktionalen Alltag, aber es geht ja nicht nur darum zu funktionieren, sondern sich auch selbst als ja selbstbestimmt handeln zu erleben, ne? Dass es auch Freude macht, der Alltag.
Ja.
Mhm. Genau.
Okay, also wir sind ja hier ein Podcast für Eltern, falls sich irgendjemand wundert, warum reden wir denn hier über Resilienz? Aber das hat ja ganz viel mit Elternsein zu tun, aber auch eben mit den Kindern. Und vielleicht können wir mal schauen, gibt es denn so ein Zeitfenster, ein Zeitraum, wo sich Resilienz besonders entwickelt? Oder ist es einfach immer ein Prozess und ein gutes Begleiten? Ja, reden wir gleich noch drüber.
Also erstmal ist Resilienz auf jeden Fall ein Lebensthema. Früher ist man mal davon ausgegangen, dass Menschen entweder resilient geboren werden oder halt Pech gehabt haben. Und heute wissen wir, naja, es scheint schon Veranlagungsunterschiede zu geben. Wir können allerdings auch unser ganzes Leben lang an unserer Resilienz arbeiten. Und es gibt ja auch für Menschen, es kann ganz individuell sein, wann wir uns das erste Mal wirklich bewusst mit dem Thema auseinandersetzen. Also ich sag mal, wenn wir relativ behütet aufwachsen, es gibt keine großen Sorgen, keine großen Krankheiten, gesundheitlich ist alles in Ordnung, in der Familie läuft es auch für alle Beteiligten angenehm, ne? Es wird nicht permanent über die Grenzen einer Person gegangen, die Bedürfnisse sind soweit erfüllt, dann ist es ja auch relativ einfach, resilient zu sein, ne? Wenn dann irgendwie mal eine Lehrerin eine blöde Rückmeldung gibt, ne? Oder ein Kind in der Klasse mal was Gemeines sagt, wenn ansonsten alles läuft, dann fällt es ja nicht so schwer, auch zu sagen, ach komm, da kann ich jetzt drüber hinwegsehen. Das heißt, so richtig merken, wann wir unsere Resilienz brauchen, tun wir zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Leben. Ne? Und die meisten Menschen, die zu mir jetzt kommen und ich im Resilienztraining, ja, melden sich ja Menschen an, weil sie sagen, hey, ich habe das Gefühl, ich muss mal was tun. Die melden sich, weil sie eben in der letzten Zeit zunehmend merken, dass mehr Belastungen dazukommen, aber sie damit nicht mehr so den richtigen Umgang finden, dass sie also gestresst sind, schlecht schlafen können. Ne? Und ich persönlich glaube, dass bevor jemand zu mir kommt, da oft schon ein größerer Leidensweg dahinter steckt, ne, und steht. Dass Prävention ist ja eigentlich gedacht für jeden. Das sollte am besten jeder machen, am besten, wenn es uns noch richtig gut geht. Aber wann meldet man sich bei einer Psychologin? In der Regel, weil man schon merkt, okay, hier läuft es schon eine Weile nicht mehr so richtig rund.
Ja.
Worauf wollte ich hinaus? Ach so, wann entwickelt sich das im Leben? Mhm. Ja, man kann eigentlich sagen, ein ganzes Leben lang. Also Resilienz hat viel damit zu tun, die eigenen Gedanken, Gefühle und Handlungsweisen zu reflektieren, einzuordnen und mit sich selbst zu arbeiten. Mhm. Und das fängt ja nicht erst an, wenn wir erwachsen sind. Das fängt tatsächlich, kann man sagen, von Anfang des Lebens an, beginnen wir auch mit unserer Resilienz zu arbeiten.
Ja. Und dafür brauchen wir ja, oder Kinder brauchen dafür ja noch eine gute Begleitung. Und das, was ich gerade vorhin eben schon mal so angeteasert hatte, und hier, glaube ich, auch noch mal kurz Raum finden darf, zu schauen, was natürlich dafür optimale Bedingungen sind, dass sich das entwickelt. Denn Kinder können sich ja nicht selber regulieren, also jedenfalls kleine Kinder nicht. Was wir als Eltern tun können, damit Kinder möglichst gut damit umgehen können.
Ja, ein Punkt ist zum Beispiel, von wirklich klein auf kindliche Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen zu validieren und sie, also ich persönlich mag den Ansatz sehr gerne, alles, was Kinder sagen, tun oder fühlen, erstmal grundsätzlich als funktional zu betrachten. Also ein Kind macht immer das Bestmögliche, und das heißt nicht, dass das objektiv betrachtet Bestmögliche ist, sondern das, was für das Kind jetzt das Bestmögliche in der Situation ist. Und wenn wir es als Gesellschaft schaffen, Kindern von Anfang an beizubringen, dass jedes Gefühl okay ist, da wo es ist, dass es in Ordnung ist, das zu fühlen, dass niemand dir absprechen darf, was du fühlen darfst in einem Moment oder was du denken darfst in einem Moment, und dass es aber gleichzeitig auch wichtig ist, den eigenen Gedanken nicht blind zu vertrauen, ne, sondern auch die mal zu denken und auszusprechen, jemanden ein Gegenüber zu haben, mit dem man sie validieren kann, besprechen kann. Das ist jetzt auch wieder so ein Fachbegriff, ne? Vielleicht mal so ein Beispiel, ne? Ein Kind, was ein Spielzeug hat und das nicht abgeben möchte, zum Beispiel. Und wir müssen es aber abgeben, weil das Spielzeug gehört nicht uns, es gehört beispielsweise dem Kindergarten. Und wir sagen mit dem Kind, wir verabschieden uns von dem Spielzeug, das wartet hier morgen wieder auf dich. Bitte gib das jetzt der Nora jetzt einmal zurück. Ne? Und das Kind, was es dann vielleicht abgibt, aber während des Abgebens ganz furchtbar anfängt zu weinen. Ne? Da ist vielleicht so ein Impuls, der erstmal kommt, ach, du musst doch jetzt gar nicht traurig sein, ne? Weil morgen siehst du das ja wieder. Ja. Und das ist... das ist jetzt nichts, was einen permanent bleibenden Schaden einem Kind hinterlassen wird. Wenn wir vom Resilienzansatz angehen, eine andere Art der Reaktion wäre aber auch zu sagen, ich verstehe das, das macht dich jetzt richtig traurig, dass du das abgeben musst und du möchtest das gar nicht abgeben und du zeigst mir das mit deinem starken Weinen. Wir geben das jetzt ab und ich bin für dich da und dass du traurig bist, ist völlig in Ordnung. Das ist Abschiedsschmerz und auch uns als Eltern dann bewusst zu machen in dem Moment, das Kind ist morgen total abstrakt. Ne? Dem Kind hilft es nicht, wenn wir sagen, dafür wirst du dich morgen wieder freuen. Weil das ist jetzt traurig. Genau. Und das eben jetzt auch zu validieren und zu sagen, du bist jetzt traurig und ich bin für dich da. Wir geben das jetzt zusammen ab und wir finden das gemeinsam blöd, dass wir es abgeben müssen.
Ja, und dadurch auch gleichzeitig eben Worte zu finden für das, was das Kind fühlt, aber eigentlich noch nicht beschreiben kann. Ja? Mhm. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten unserer Generation das so nicht erlebt haben. Jedenfalls kenne ich niemanden. Du darfst mich gerne eines Besseren belehren. Und deswegen merke ich ganz oft im Gespräch mit Eltern, dass genau diese Art der Kommunikation wahnsinnig schwerfällt. Also, dass die das zwar anders machen wollen und auch kognitiv verstehen, worum es da geht, aber in den Situationen keine Idee haben, was sage ich denn jetzt eigentlich? Ja, deswegen finde ich auch so Beispiele super hilfreich. Und ich sage immer, tendenziell lieber nichts sagen, als zu sagen, ist doch nicht schlimm oder jetzt hab dich nicht so.
Dieses Absprechen der eigenen Lebensrealität, das ist kann man schon sagen, eine Form von Gaslighting auch.
Absolut.
Ne? Also das ist gar nicht schlimm, dein Gefühl ist falsch, was ja für ein Kind auch ganz schnell in ein Ich bin falsch, ne? Ich muss
sofort
anders sein.
Ja.
Ja, geht. Und das, was du ansprichst, das ist total wichtig. Meine Erfahrung zeigt das auch, wobei ich ja auch immer dazu sagen muss, bei mir melden sich die Leute nicht, weil es gerade so super läuft im Leben. Ne? Also ich weiß nicht, ob es repräsentativ ist. Es gibt bestimmt auch Menschen in unserer Generation, die das anders erlebt haben. Ja, aber ich erlebe das auch ganz oft, dass Leute sagen, ich will das anders für meine Kinder, aber ich habe gar kein inneres Modell, wie das läuft. Ich komme dann in diese Situation und in der Situation selbst fällt mir nichts ein, was ich sagen könnte. Mhm. Ne, dann und im Nachhinein denke ich drüber nach und dann fällt mir so ein Satz ein. Und das, was ich dann immer sage, ist wundervoll, wenn die Situation das nächste Mal kommt, hast du einen Satz parat.
Genau. Ja.
Und Schlagfertigkeit ist ja auch, ich würde sagen, in 80% der Fälle ist Schlagfertigkeit, wir waren mal in der Situation, wir waren völlig sprachlos, wir haben uns überlegt, was sagen wir, wenn das nochmal passiert und wenn es dann wirklich nochmal passiert, dann gibt es sogar einen kleinen Teil vielleicht in uns drin, der sich freut, dass er jetzt die Gelegenheit hat, endlich das zu sagen, was wir uns mal überlegt hatten.
Ja. Also es ist wirklich etwas, was man so ein bisschen üben darf. Ne? Also ich habe wirklich mit Klientinnen das schon gemacht, dass wir uns so drei Standardsätze zum Beispiel einfach mal aufgeschrieben haben. Kurze Standardsätze, die in solchen Situationen nie verkehrt sind. Einfach nur, um mal eine Formulierung zu finden. Ja, und das ist ja nicht so viel, was man da irgendwie auswendig lernen muss, sondern einfach das auch mal zu fühlen. Ne? Also so ein Satz, wie du jetzt vorhin gesagt hast, hey, ich verstehe das, dass du da total traurig drüber bist oder dass du dich ärgerst. Das sind ja Sätze, die können, also in solchen Situationen mit Kindern finden, die, ich sage mal, in 80-90% passen die dann einfach. Ja, also worum es mir geht, ist gar nicht zu sagen, lern das auswendig und spul das ab. Natürlich nicht.
Ja.
Da darf dann gerne Gefühl dazukommen. Nur erstmal, um irgendwie Formulierungshilfen zu haben. Ja, und da kann es super hilfreich sein, dass man sich einfach mal drei Sätze aufschreibt, die man so auch sagen würde vom eigenen Wortschatz her. Ja, also ich kann mich erinnern, als ich 2009 anfing mit der gewaltfreien Kommunikation, habe ich mir selber zugehört und dachte so, boah, nee, das bin überhaupt nicht ich. Also das klingt voll Psycho irgendwie.
Aber man darf es ja zu seinem eigenen machen dann, ne?
Genau, das meine ich. Also das hat gedauert, bis ich mit meinen eigenen Worten das zu meiner Haltung hab werden lassen. Und das passiert eben nicht von einem Tag auf den anderen oder bloß, weil wir einmal so einen Satz sagen. Und deswegen kann das eben hilfreich sein. Ja.
Und was ich oft als Feedback bekomme, wenn wir eben in solche Sätze gehen, ne, und zum Beispiel sowas machen wie erstmal einfach nur das Gefühl des Gegenübers anzuerkennen und zu sagen, ich verstehe, dass du das gerade doof findest, ich finde das mit dir zusammen doof und traurig und wir machen das jetzt trotzdem.
Ja.
Dann bekomme ich manchmal so ein Feedback, ja, aber damit machen wir es doch jetzt nicht besser fürs Kind. Und damit verbunden ist oft die Idee, wenn ich dem Kind sage, du musst doch jetzt gar nicht traurig sein, dann hört es ja auf zu weinen.
Mhm. Ja.
Und das wird interpretiert als, dann hat man es besser gemacht.
Ja. Ja.
Hat man ja aber eigentlich nicht. Ne? Also natürlich nach außen hin ist das jetzt ein sichtbar funktionierenderes Kind, ne, weil das vielleicht auch nicht weint. Aber vom Inneren her, ne, hat dieses Kind gerade gelernt, so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Ich muss mich also an meinem Umfeld erstmal orientieren und andere erstmal fragen, was ich fühlen darf. Ne? Mhm. Also woher weiß ich denn, was jetzt das richtige Gefühl ist? Mhm. Meins ist ja offensichtlich völlig verkehrt.
Ja.
Und diese Frage, ne, oder überhaupt der Druck auch als Eltern, immer schnellstmöglich dafür sorgen zu müssen, dass jetzt alles gut ist. Mhm. Ne, das ist ja tatsächlich gar nicht unser Job als Eltern. Nee. Genau. Wir sind überhaupt nicht dafür verantwortlich, zu jedem Zeitpunkt die Letterwerbung zu reproduzieren. Nee. Wir sind dafür verantwortlich, für unsere Kinder da zu sein.
Ja.
Und das auch, heißt eben auch,
auch für andere Menschen passt das ja. Ich finde, wenn wir in den Perspektivwechsel mal gehen, dann fühlen wir das eigentlich ganz gut. Also wenn wir nach Hause kommen, nach einem anstrengenden Tag, vielleicht noch mit der Kollegin irgendwie Stress hatten, nach Hause kommen und das unserem Partner erzählen und vielleicht irgendwie noch wütend sind oder vielleicht sogar eine Träne verdrücken, weil irgendwie, weiß ich nicht, der Chef uns angemotzt hat oder was auch immer. Und der steht uns gegenüber und sagt, ja, aber ist doch nicht so schlimm.
Also das ist doch jetzt kein Grund, so zu weinen.
Ja, also
jetzt. Oder mein Lieblings, in Beziehungen, das Mentos in die Cola werfen, quasi, wenn man sagt, jetzt reg dich darüber doch nicht so auf.
Ja, genau. Und was passiert, ist ja sogar, dass es noch potenziert. Ja, also es ist nicht nur, dass dieses Gefühl ist, sondern die Wut steigt noch, weil es passiert ja wieder genau das Gleiche, was uns gerade schon passiert ist. Und was hilfreich wäre,
als Erwachsene haben wir vielleicht sogar gelernt, ne, und deine Gefühle sind wichtig, deine Gedanken sind wichtig, aber dann kommt einer und macht sowas und wir fühlen uns zack wieder zurück in eine Situation erinnert, wo wir so völlig hilflos einem anderen Menschen gegenüberstanden, der meinte, uns erzählen zu dürfen, was wir jetzt fühlen oder denken sollen. Ne?
Ja, absolut. Und wir sind wieder das kleine Kind, das Hilflose gefühlt.
Ja.
Ja. Also wir können sehr viel machen und sehr viel gut begleiten, damit unsere Kinder zu resilienten Kindern und Erwachsenen werden. Das ist doch schön auch, wenn wir in die Verantwortung gehen können.
Ja, und auch unseren Kindern so frühzeitig schon beibringen, für was sie selbst verantwortlich sind. Du hast es eben schon mal angesprochen, Kleinkinder können ihre Gefühle noch nicht komplett alleine regulieren. Mhm. Das heißt ja auch, wir müssen uns bewusst machen, die Verantwortung für die Regulation von Gefühlen von Kleinkindern liegt durchaus auch bei den erwachsenen Bezugspersonen, die im Raum sind.
Ja.
Und das Kind lernt ja aber mit zunehmender Intensität der Gefühle, lernt das Kind natürlich auch dazu, die eigenen Gefühle zu regulieren und kann auch zunehmend da in die Verantwortung gezogen werden. Also ich denke, meine große Tochter, die ist jetzt 9 und wenn sie sagt, oh, ich weiß nicht, ich kann irgendwie gerade nicht so richtig zur Ruhe finden, ich weiß gar nicht, ne, ich kann noch gar nicht schlafen, ich bin noch so aufgeregt vom Tag, ne, dann kann man mit ihr schon besprechen und sagen, oder was ich dann auch mache, sagt, Mensch, was tut dir denn gut, was hilft dir denn dabei, zur Ruhe zu kommen? Mhm. Ne, was glaubst du denn, brauchst du denn? Jetzt hast du gerade noch Energie, die du loswerden willst, ne, wobei, da gebe ich ja schon wieder was vor, das probiere ich eigentlich bei ihr schon weniger zu machen, dass sie auch selber wirklich mal in sich hineinspüren kann, was täte mir denn jetzt gut? Ne? Mhm. Ist es eher was Ruhiges oder brauche ich nochmal Bewegung oder kann ich jetzt was hören? Oder dass sie auch bewusst zum Beispiel sagen kann, okay, ich lenke mich jetzt von den einen Gedanken ab, indem ich etwas anderes tue. Nicht im Sinne von, ich darf die Gedanken nicht haben, aber ich versuche, meine Gedanken bewusst zu steuern. Mhm. Und das kann, also Ablenkung, ne, wird ja von einem als der heilige Gral und von anderen als das darf man auf gar keinen Fall tun gesehen. Da gilt für mich ganz klar Haltung vor Handlung. Ja, also je nachdem, aus welcher Haltung das geschieht, kann das ja eine total selbstbestimmte Entscheidung sein. Ich lenke mich jetzt mit einer Sache von etwas anderem ab für den Moment, weil ich keine Zeit habe oder gerade nicht die Energie habe, mich damit zu befassen. Mhm. Aber dann ist das eine bewusste Entscheidung. Mhm. Und das damit beschäftigen ist aufgeschoben, aber nicht verdrängt oder aufgehoben.
Ja, und was du beschreibst, ist für mich, ich würde es nicht mal mit Ablenkung bezeichnen, sondern ist für mich schon fast eine Lösungsstrategie für ein Problem, was ich bemerke, was ich habe. Nämlich, ich kann beispielsweise nicht einschlafen oder kann nicht runterfahren oder so Overthinking, wie auch immer. So, ich bemerke das ja, das habe ich gerade. Und was kann ich dann tun? Was hilft mir in dem Moment, um jetzt runterfahren zu können? Also es ist eigentlich eine gute Lösungsstrategie, die ich mir dann aneigne. Und ja. Ablenkung ist für mich eher, wenn ich jetzt mal schaue, mein Kind ist zum Beispiel wütend und ich sag dann, hey, guck mal, da oben fliegt ein Vogel oder sowas.
Ja, und das ist ein super Beispiel, weil das kann man ja super kritisch sehen nach dem Motto, da oben fliegt ein Vogel, ne, und das Kind guckt weg und die Aufmerksamkeit ist weg und vielleicht auch die Wut damit. Und jetzt ist aber der Unterschied zu einer Achtsamkeitsübung, wie man sie mit Erwachsenen machen würde, ja eigentlich gar nicht so groß, dass man sagt, wenn dich ein Gefühl gerade total überwältigt, nimm dir zum Beispiel den Raum, such dir eine Farbe aus und zähl mal die Dinge, die du im Raum findest, die gelb sind oder grün oder weiß ich nicht, such dir eine Farbe aus. Mhm. Das ist ja nicht viel anders als, guck mal, da ist ein Vogel. Ja. Und für mich liegt der große Unterschied in der Haltung dahinter, nämlich gebe ich dem Kind jetzt vor, guck mal, da ist ein Vogel, oder nehme ich mir die Sekunde Zeit zu sagen, du bist gerade sehr wütend und oder, ne, weiß nicht, du hast gerade ein ganz starkes Gefühl. Erstmal ist das Kind ja eh im Gefühl nicht ansprechbar. Ich muss also eh warten, bis es wieder aufgehört dazu schreien und hören kann. Und dann zu sagen, da ist gerade ein super starkes Gefühl. Komm, wir konzentrieren uns mal gerade darauf, oh, da fliegt ein Vogel und den gucken wir jetzt mal eine halbe Minute lang beim Fliegen zu und danach sprechen wir drüber.
Genau.
Und ja, dann haben wir auch den Vogel genutzt. Ja. Aber nicht im Sinne von, ach guck mal, jetzt ist alles egal, ne, sondern im Sinne von, ich zeig dir einen Weg raus aus dem Gefühl und danach sprechen wir aber nochmal drüber. Ja. Ne, ordnen wir das nochmal ein.
Und da bleibt trotzdem das Kind im Fokus. Ja, also wir Eltern nutzen das ja gerne als Methodik, um Ruhe zu haben und das Kind aus diesem Gefühl zu bringen, aber eigentlich für uns. Wir tun das ja oft für uns, damit wir die Wut des anderen nicht aushalten müssen. Und das ist für mich das, was du gerade mit Haltung sagst. Und eben auch, dass wir dann danach drüber sprechen. Weil es geht ja schon darum, wieder in die Kognition zu kommen. Ne? Also was du jetzt vorhin auch gesagt hast mit diesen Übungen, die wir gerne oder auch im Stressmanagement und so weiter machen, da geht es ja darum, aus diesem Überlebensmodus rauszukommen und wieder in die Kognition, dass wir überhaupt wieder handlungsfähig sind. Genau. Und dafür ist das natürlich ein gutes Tool.
Ja. Und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, nämlich diese unangenehmen Emotionen, die wir nicht aushalten wollen bei unseren Kindern. Ja. Ja? Weil wir sie ja auch als die negativen Emotionen kennengelernt haben, die man nicht haben darf, die wir vielleicht bei uns selber auch nur ganz schwer aushalten oder kontrollieren. Ne? Viele Menschen sprechen davon, ich kann meine negativen Gefühle gar nicht kontrollieren.
Ja.
Ich möchte jetzt nicht pauschal eine Aussage über alle Leute treffen, aber nicht selten hängt das damit zusammen, dass diese Gefühle auch gar nicht zugelassen werden. Mhm. Und wenn sie dann doch mal kommen, dass die so wirklich wie ein Sturm, wie eine riesige Welle erlebt werden, Entschuldigung, und auch so der konkrete Auslöser gar nicht mehr so klar benannt werden kann, dann kommt oft nur so ein, naja, ich bin ausgerastet in der Situation, die kann es aber eigentlich nicht ausgelöst haben, weil so schlimm war die nicht. Mhm. Aber dieser fehlende Umgang mit den eigenen schweren, intensiven, als negativ konnotierten Gefühlen, der dann dazu führt, dass man die auch gar nicht aushalten kann, wenn andere Leute die haben.
Nee.
Ja. Und erst recht nicht die eigenen Kinder.
Ja.
Deswegen fängt für mich, also ich finde, Arbeit mit der Resilienz von Kindern fängt für mich ganz oft in der Arbeit mit Eltern an, dass Eltern überhaupt erstmal selbst für sich feststellen, was fühle ich denn, was denke ich denn und welche meiner Gefühle kann ich denn einfach akzeptieren und zulassen und habe ich vielleicht auch Gefühle, zu denen ich persönlich keinen guten Zugang habe. Mhm. Weil das sind die, auf die wir erstmal selber gucken dürfen, bevor wir anfangen, jetzt an den Kindern rumzudoktern, ne, und denen zu erzählen, was sie wie fühlen sollten.
Ja, total. Und da sprichst du gerade schon, also es wäre auch meine nächste Frage gewesen, was sagst du denn so als Resilienztrainerin? Ist es denn überhaupt möglich, das weiterzugeben als Eltern, wenn wir eigentlich selber keine Resilienz haben oder wenig, sage ich jetzt mal? Ist es doch auch schwierig, Kinder dabei zu begleiten? Also da haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, ne? Dieses Aushalten von uns unangenehmen Gefühlen. Die sind ja nicht schlecht oder gut, sondern die sind einfach uns unangenehm. Die Wertung geben wir denen ja selbst mit. Was sagst du da? Oder wie können wir uns vielleicht auch als Erwachsene diesem Thema nähern, um dann selber resilienter zu werden? Denn es ist ja, wie du vorhin sagtest, ein Lebensthema.
Ja, genau. Ich glaube, es gibt da zwei ganz wichtige Wege. Der eine ist, an der eigenen Resilienz zu arbeiten. Das heißt auch, regelmäßig zu reflektieren. Was sind meine Gefühle? Was sind meine Gedanken? Wie gehe ich eigentlich mit mir um? Und wenn ich dann feststelle, ich gehe unangemessen mit mir um, auch zu prüfen, was wäre denn ein angemessener, ein selbstliebevoller, was würde ich mir denn wünschen, was mein Kind in so einer Situation zu sich sagt? Und kann ich das auch zu mir selber sagen? Und ich finde es total spannend, dass wir als Eltern da ja eine Zusatzgelegenheit für bekommen, uns mit der eigenen Resilienz auseinanderzusetzen, weil wir es halt auch müssen. Ne? Wir müssen uns mit den Kindern auseinandersetzen. Ja. Unsere Kinder zeigen uns unsere eigenen Baustellen und Schmerzpunkte auf. und das kann ja auch eine wahnsinnige Chance sein, das jetzt lernen zu dürfen. Mhm. Und wir müssen es nicht perfekt mit uns selber beherrschen, um es mit unseren Kindern richtig zu machen. Ich sehe das sogar im Kurs ganz oft, dass da Eltern drin sitzen, die sagen, wenn mein Kind irgendwie Mist baut, dann fällt es mir viel leichter, bei meinem Kind zu sagen, du bist ein Kind, du hast dein Bestmögliches getan, das ist jetzt zwar dumm gelaufen, aber komm, wir finden gemeinsam eine Lösung. Und dass manchmal für Eltern der Weg über dieses eigene Kind ein Weg ist wieder zu sich selber. Also wirklich zu überlegen, was sage ich denn zu meinem Kind in der Situation, wie kann ich das zu mir selber sagen? Und es geht aber auch genau andersrum, ne? Also zu prüfen, was würde ich mir denn Fürsorgliches für mich selber wünschen? Mhm. Und wie kann ich diese fürsorglichen Sätze so adaptieren, dass ich sie auch zu meinem Kind sagen kann?
Ja. Ja, also so auch mit mildem Herzen auch sich selbst gegenüber mal zu begegnen, ne?
Ja. Ja. Und dann auch anderen Menschen zu begegnen. Und auch das wieder, das wirkt sich auch wieder auf uns aus. Ne? Also wenn jemand im Kurs sitzt zu mir und sagt, ich kann keine selbstfreundlichen Gedanken formulieren. Ich probiere das, ich sitze da, aber es kommt nichts, fühlt sich alles doof an. Mhm. Und wenn wir dann den Umweg gehen und sagen, okay, dann stellst du dir einfach für jede Situation, die dir passiert ist, einen Menschen vor, den du sehr lieb hast, vielleicht richtig gute Freundin, richtig guter Freund. Und die Person erzählt dir das und du notierst mal, was du der antworten würdest. Und dann liest du dir das durch, als ob du dir das selber sagen würdest. Das ist so ein kleiner Umweg, das fühlt sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gestelzt an, aber es fällt uns manchmal leichter, anderen gegenüber nachsichtig zu sein, als mit uns selbst. Und das kann ein super Training sein, nachsichtige Gedanken bewusst einmal aufzuschreiben.
Schöne Idee. Super schöne Idee. Auch das mit den, also das so als Krücke zu verwenden, ne? Und irgendwann brauchen wir die Krücke nicht mehr, sondern können dann so laufen.
Genau. Super und schön. Auch das ist ein Prozess. Ne? Das ist in der Regel kein Schalter, der umgelegt wird, sondern das ist so, es fängt vielleicht erstmal damit an, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich mit mir selber nicht nett umgehe oder auch mit meinem Kind nicht nett umgehe, etwas früher schon merke, okay, das war nicht in Ordnung. Und dann es mir auch leichter fällt, beim Kind zum Beispiel auch mich zu entschuldigen und zu sagen, halt, stopp, Moment, das, was ich gerade gesagt habe, das war nicht in Ordnung. Mhm. Was ich dir eigentlich in so einem Moment sagen möchte, ist.
Ja, ja, super schön. Also, dass es nie zu spät ist, auch diese Verbindung wiederherzustellen. Ne? Und was mir gerade auch noch in den Sinn kommt, als du, wenn du das so erzählst, ist das Thema Schuld. Und das ist etwas, was ich unglaublich oft in dem Kontakt mit Eltern feststelle, dass es noch so oft um Schuld geht, also bei den Eltern selbst, aber auch bei den Kindern. Also diese Schuldfrage zu klären. Und das möchte ich hier auch gerne nochmal mit auf den Weg geben, dass es nie hilfreich ist, eine Schuldfrage zu klären.
Ja. Hat das auch Schuld was mit Resilienz zu tun?
Ja, genau.
Total, total. Weil jetzt sind wir wieder bei dem Punkt auch vom Anfang, ne, mit der Verantwortung und der Schuld. Mhm. Das wird so oft verwechselt im Alltagssprachgebrauch. Dass wenn wir sagen, jemand ist verantwortlich für etwas, dass wir dann auch ganz schnell sagen, na, dann ist er ja auch selbst schuld.
Genau.
Aber nein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Und die Schuldfrage ist eine, die ist in den seltensten Fällen zielführend. Was sie allerdings macht, ist, sie macht komplexe Fragestellungen super einfach. Sobald wir anfangen, nach dem Schuldigen zu suchen, wollen wir eigentlich einen einfachen Ausweg aus der Situation ohne Rücksicht auf Verluste. Mhm. Dass dieser einfache Ausweg aber ganz häufig langfristig nicht hilfreich ist, haben wir, glaube ich, auch die meisten von uns schon die Erfahrung gemacht. Ne? Nur weil man jetzt einen Schuldigen hatte, ist danach die Situation nicht besser. Weiß ich nicht, jahrelange Mobbing-Thematik in der Abteilung und dann ist die eine Person, die immer ständig alle gemobbt hatte, weg und trotzdem hat das Büro danach noch eine komische Dynamik. Ja, weil es eben nicht nur einer schuld war.
Nee, und es bleiben immer Verlierer. Ja, also es wird nie geschaut, wie kann denn für alle die Situation zum Guten ausgehen. Ne? Also nicht, wir laufen hier alle nur noch dauergrinsend rum, sondern wie können wir gemeinsam schauen, wie es für alle in Ordnung ist? Oder was braucht wer, damit es gelingen kann, dass wir hier gemeinsam
sind? Ein tragbares Gemeinsam schaffen.
Ja. Sehr schön. Ich könnte noch ewig mit dir quatschen. Ich würde gerne nochmal, du weißt ja schon, ich bin ein großer Freund von praktischen Beispielen, weil das Eltern einfach so super easy dann mal das ein oder andere in den Alltag integrieren können. Vielleicht kannst du abschließend noch ein paar Dinge nennen, um unsere Kinder in diesem Bereich zu unterstützen. Ich glaube, wir haben schon ganz viel angesprochen, aber vielleicht nochmal zum Schluss so ein paar, hau noch mal ein paar raus.
Ja, also was wir auf jeden Fall schon ganz klein oft machen können, ist mit Kindern über Gefühle sprechen. Welche Gefühle gibt es? Wie fühlen die sich an? Wie kann ich meinen Körper selber bewegen, beeinflussen? Ich muss gerade dran denken an den Nikanschen Gefühlestern, der auch wunderschön illustriert für Kinder die schweren Gefühle den leichten Gefühlen gegenüberstellt. Sie sprechen von Beschützergefühlen und Starkmachergefühlen. Ne, die einen, die schützen uns eben, Ekel schützt uns davor, was Vergiftetes zu essen, und Neugier auf der anderen Seite macht uns stark, eben auch andere Dinge auszuprobieren. Und frühzeitig mit Kindern auch zu zeigen, es gibt Wege, du kannst selber mit deinen Gefühlen umgehen. Das heißt nicht, du bist jetzt alleine verantwortlich dafür und du bist auch nicht schuld, wenn das nicht funktioniert. Aber zum Beispiel, wenn du ein sehr starkes Gefühl erlebst, ein sehr starkes Beschützergefühl, eine Traurigkeit, eine Angst, vielleicht auch eine Wut, dann kannst du die Luftballonatmung machen. Ne? Dir vorstellen, dass du mit jedem Atemzug einen großen Luftballon aufpustest. Vielleicht sogar echt einen Luftballon da haben eine Zeit lang zu Hause, wo man sagt, und wenn ganz überwältigendes Gefühl bekommt, dann pusten wir einmal zusammen den Luftballon auf. Das dauert so 10 Atemzüge locker und danach haben wir ja auch 10-mal ganz tief durchgeatmet.
Ja, schöne Idee. Okay, also da war, glaube ich, ganz, ganz viel dabei, was wir alle in unseren Alltag integrieren können und auch nochmal so zur Bewusstwerdung, wie wichtig dieses Thema ist, dieser wertfreie Umgang mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen und das auch einfach mal zu betrachten und auch so stehen zu lassen. Liebe Annika, ich stelle allen, die hier zu mir in den Podcast kommen, zum Schluss noch eine Frage, von der du noch nichts weißt, und das ist, was würdest du der kleinen Annika heute sagen oder mit auf den Weg geben wollen?
Ja, es ist so eine schöne Frage. Ich finde, ich glaube, jedes Kind sollte viel öfter den Satz hören, du bist okay, genauso wie du bist. Es ist okay, dass du dich jetzt so fühlst. Ich bin bei dir.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das würde jedes Kind gerne hören. Und übrigens auch jeder Erwachsene, also alle Eltern, die hier heute zuhören, vielleicht auch PädagogInnen, den Satz können wir zu allen sagen. Übrigens auch zu uns selbst.
Ja.
Ja, du hast vorhin schon hin und wieder darüber gesprochen, dass du ja auch Kurse machst und so weiter. Wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, hey, so ein Resilienzkurs, da habe ich richtig Bock drauf. Erzähl mal noch kurz, wie man dich erreichen kann, wo man dich am besten anschreibt, wie man am besten mit dir arbeiten kann.
Jawohl. Also über Social Media findet man mich überall unter Psychotrainment oder unter meinem Klarnamen Annika Rütters. Und auf meiner Homepage www.psychotrainment.de gibt es auch mehr Infos, auch zum Resilienztraining. Und das ist ein 10-Wochen-Kurs, 10 Termine an 90 Minuten in einer begrenzten Gruppe, maximal 12 Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Und die Kurse finden sowohl vor Ort hier in Nordrhein-Westfalen statt, als auch online. Es gibt 2 Online-Kurse. Alle Kurse sind zertifiziert, zugelassen und werden aktuell von den meisten Krankenkassen und Krankenversicherungen bezuschusst. Wow. Alle Infos dazu auf der Homepage, genau, Anmeldung einfach per Mail an mich oder über das Anmeldeformular. Ja, ich würde mich sehr freuen.
Das ist auch eine richtig coole Sache, dass das von vielen Krankenkassen schon mit bezuschusst wird und auf jeden Fall ein Weg in die richtige Richtung, wie ich finde. Denn es gibt so viele Themen, die wir vorbeugend machen können und nicht erst, wenn es sozusagen zu spät ist. Also falls du hier zuhörst und das Gefühl hast, nee, ist doch alles easy, wir können auch immer vorbeugend etwas machen und nicht erst, wenn wir schon irgendwie einen Haufen Krücken brauchen. Liebe Annika, ich danke dir sehr. Ich werde das alles hier unten in den Shownotes verlinken, dass man dich ganz einfach finden kann. Und danke dir von ganzem Herzen, dass du dir Zeit genommen hast heute für mich und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen lieben Dank, dass du bei mir warst.
Danke für die Einladung. Es hat mir große Freude bereitet.
Tschüss, Annika.
Tschüss, Nora.
Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de. Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora.